Ich möchte euch grüßen mit einem Bibelwort aus Psalm 9, Vers 11. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Und zu diesem Vers habe ich ein Gebet von Marie Chapin gefunden. Und das möchte ich gerne lesen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, ich will dir heute bewusst dafür danken, dass du mich liebst. Du bist der Herr über alles, was existiert. Und oft vergesse ich, dass du die Macht und die Autorität über alle Situationen hast, mit denen ich konfrontiert werde. Ich weiß, dass du immer bei mir bist und dass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Du schenkst mir die Kraft, mit allen Herausforderungen fertig zu werden. Allmählich beginne ich zu begreifen, die Dinge, die mir oft so schlimm vorkommen, können auch Geschenke sein, mit denen du meinen Glauben stärken willst. Du versorgst mich mit allem, was ich brauche, und schenkst mir immer wieder Mut und Kraft. Ich bin stark, weil du stark bist. Hilf mir, auch dann zuversichtlich meinem Weg zu folgen, wenn ich mit unerwarteten Situationen konfrontiert werde und mich von unvorhersehbaren Schwierigkeiten nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Hilf mir, zu Beginn dieses neuen Jahres, Herr, dir in jeder Lebenslage zu vertrauen. Ja, Herr, und ich bitte dich auch für alle, die heute nicht hier sein können, die krank sind oder schwach sind, begegne du ihnen. Und für alle, die im Moment Schweres durchmachen, die traurig sind, bitte ich dich, stärke du sie, tröste sie und richte sie wieder auf. Ja, danke, Herr, für die Möglichkeit, hier unter dein Wort kommen zu dürfen. Danke, dass du uns beschenken willst mit deinem Wort. Und ich danke dir für Helmut, der sich von dir gebrauchen lässt und uns heute dein Wort verkündet. Segne du uns. Amen. Die Heilungsfrage. Ein Versuch zum Verständnis der Lebenskrisen. Lebenskrise. Als ich das so gehört habe, das war so ein Schlagwort für mich. Ja, ich kenne auch in meinem Leben so manche Krise, die ich schon durchlebt habe. Und ich glaube, wir kennen das alle. Die gehören zum Leben dazu. Krankheit zum Beispiel, Probleme, Überlastung, Burnout, der Verlust eines geliebten Menschen, Trennungen, Schuld, mit denen wir nicht fertig werden und einiges mehr. Und mir ist ein Buchtitel ins Auge gefallen und ich musste erst einmal schmunzeln, aber ich konnte mit vollem Herzen sagen, so habe ich das erleben dürfen. Ein Buchtitel von Arno Backhaus. Gott hilft spätestens rechtzeitig. Ja, dass Gott Wort hält und dass er spätestens rechtzeitig hilft, durfte ich erfahren. Aber ich musste lernen, dass seine Hilfe anders aussieht, als ich mir das so vorgestellt habe oder gewünscht habe. Und vor allem, dass sein Zeitplan ein ganz anderer ist als meiner oder meine Zeitvorstellung. Ich musste lernen, geduldig zu sein und ihm immer mehr zu vertrauen. Und da bin ich noch dabei, weil da gibt es noch einiges, was ich noch lernen kann und mein Vertrauen, das immer mehr wachsen soll. Aber eins ist mir, da bin ich mir sicher. Gott hilft, spätestens rechtzeitig. Ja, man kann von Kindern viel lernen. Das stelle ich nicht nur in meinem Beruf immer wieder fest. Gott hat mir klar gemacht, vertrau mir. Mein Horizont ist so viel größer als deiner. Ich lese eine Begebenheit von Dr. Norman Vincent Peale. Bei einem Mittagessen mit einer Gruppe von Leuten kam ich mit einem Chirurgen, einem sehr interessanten Menschen, ins Gespräch. Doktor, fragte ich ihn, welches war die beste Operation, die Sie je durchgeführt haben? Nun, antwortete er, das weiß ich wirklich nicht. Bei so gut wie allen meiner Operationen war all mein Können gefragt. Aber der Eingriff, der mir vielleicht am meisten bedeutete, war die Operation eines kleinen Mädchens, das nur etwa 10% Überlebenschancen hatte. Es war ein süßes kleines Ding und schrecklich blass, als man sie für den Eingriff in den Operationssaal brachte. Damals hatte ich gerade selbst einen Haufen Probleme. Mein Sohn machte mir große Schwierigkeiten und auch andere Dinge liefen nicht besonders gut. Ich war sehr unglücklich. Während die Schwestern die Narkose des kleinen Mädchens vorbereitete, fragte sie mich, Doktor, darf ich etwas sagen? Natürlich, Liebes, erwiderte ich, was ist? Nun, sagte sie, jeden Abend spreche ich vor dem Zubettgehen ein Abendgebet und ich würde auch jetzt gern eines sprechen. Das ist in Ordnung, Liebes, sprich dein Gebet und denke darin bitte auch an mich, ja? Mit leiser Stimme betete sie, Jesus, lieber Hirte, höre mich, segne dein kleines Lamm heute Nacht, sei im Dunkeln bei mir, bewahre mich bis zum Morgenlicht und lieber Gott, bitte segne den Doktor. Dann verkündete sie strahlend, ich bin jetzt bereit und ich habe keine Angst, weil Jesus mich liebt und jetzt bei mir ist. Er wird mich während dieser Operation bewahren. Mir standen die Tränen in den Augen, gestand der Chirurg. Vor der Operation musste ich mich noch einmal waschen. Ich tat so, als müsste ich mich vor der Operation noch einmal waschen. Und ich sagte, lieber Gott, hilf mir, dieses kleine Mädchen zu retten. Ich nahm den Eingriff vor und das Wunder geschah. Sie blieb am Leben. Als ich an diesem Tag das Krankenhaus verließ, wurde mir klar, dass der Eingriff eigentlich an mir vorgenommen worden war, nicht an dem Mädchen. Sie hatte mich gelehrt, dass Jesus mich hindurchtragen wird, wenn ich ihm alle meine Probleme bringe und sie in seine Hände lege. Wir dürfen lernen, Gott immer mehr zu vertrauen und wir dürfen uns auch fallen lassen in seine starke Hand.
Danke dir für deine Hinführung auf das, was jetzt kommt. Du hast damit den Kern getroffen. Und ich kann das auch noch etwas ergänzen, wenn es eben um eine Begebenheit eines Mädchens ging und dessen Krankheit, dann soll es mir um einen Jungen gehen, ein kleiner Junge war es, der so sein Sparschwein entzweischlug, nahm das Geld, zählte es sorgfältig, 3-mal. Ich darf keinen Fehler machen, dachte er. Er legte die Münzen in ein Glas, verschloss es mit einem Deckel, schlüpfte leise aus der Hintertür und verließ das Haus in Richtung Apotheke. Dort angekommen, wartete er geduldig, bis er an der Reihe war. Was kann ich für dich tun, kleiner Freund? Fragte die Apothekerin den Kleinen. Ich will ein Wunder kaufen. Wie bitte? Antwortete die Apothekerin verwundert. Meine Schwester ist schwer krank und mein Vater sagte, nur ein Wunder könne ihr noch helfen. Darum möchte ich ein Wunder kaufen. Wie viel kostet es? Es tut mir leid, sagte die Apothekerin und fühlte, wie ihr das Herz brach. Wir verkaufen hier keine Wunder, fügte sie leise hinzu. Ich habe Geld, um dafür zu bezahlen. Wenn es nicht genug ist, hole ich mehr. Sagen Sie mir einfach, wie viel es kostet. Hinter dem kleinen Jungen stand ein großer, gut gekleideter Mann. Er sah ihn an und fragte: Was für ein Wunder braucht deine Schwester? Ich weiß nicht, antwortete der Junge. Die Tränen fingen an, über seine Wangen zu rollen. Ich weiß nur, dass sie sehr krank ist und etwas Schlimmes im Kopf hat. Der Arzt sagte, sie bräuchte eine Operation, aber mein Vater kann sie nicht bezahlen, also brauchen wir ein Wunder, um sie zu heilen. Bitte, ich kann mein ganzes Geld dafür hergeben, um meine Schwester zu heilen. Wie viel Geld hast du denn? Wollte der Mann wissen. 1,12 Euro, antwortete der Junge kaum hörbar. Das ist alles, was ich habe, aber ich kann noch mehr besorgen. Was für ein Zufall, sagte der noble Herr und lächelte. 1,12 Euro ist genau der Preis für ein Wunder für deine Schwester. Er nahm das Geld des Jungen in die Hand, in die eine Hand und die Hand des Jungen in die andere und sagte, bring mich zu deiner Schwester. Mal sehen, ob ich das Wunder habe, das sie braucht. Dieser Mann war der Direktor eines renommierten Krankenhauses. Er war genau die richtige Person, um das Leben des Mädchens zu retten. Für die Operation in seinem Krankenhaus nahm er keinen Cent. Kurz darauf ging es dem Mädchen wieder besser, sodass es wieder nach Hause konnte. Diese Operation, flüsterte die Mutter, war ein echtes Wunder. Und ich frage mich, wie viel es gekostet hätte. Der kleine Junge lächelte, denn er wusste genau, was ein Wunder kostet. 1,12 Euro. Und den Glauben eines Kindes. Darum vertraue auf Gott und er wird dich nie im Stich lassen. Dann sind Wunder nicht nur möglich, wir dürfen sie erhoffen und erbitten. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In seiner Predigt erklärte unser Pastor Jörg Manderbach einmal, wie er sagte, ganz ehrlicherweise, die Frage nicht beantworten zu können, warum Gott nicht jeden heilt, der ihn darum bittet. Und das gelingt auch nicht. Dies veranlasste mich, als einen, der sein Berufsleben im Gesundheitswesen zubrachte, darüber weiter nachzudenken. Aber dies kann nur zu einem Versuch führen, nach einer Antwort zu ringen, zumal das Durchstehen von Krankheit und Tod in unseren beiden Gemeinden doch hochaktuell ist. In Psalm 118 heißt es, der Herr züchtigt mich, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. So erging es auch Hiob. Und auch die von Leid Betroffenen unter uns finden keine Erklärung dafür. Die Wuppertaler Studienbibel fragt, ist Krankheit der Glaubensprüfung oder gar der Züchtigung Gottes unterworfen? Die Züchtigung, damit gerade die Gerechten nicht dem Hochmut verfallen und geistlich dann zugrunde gehen? Oder will Gott die Betroffenen durch ihr Leid näher zu sich ziehen? Oder sollen sie bezeugen, dass ihr Christsein nur dann diesen Namen verdient, wenn sie im Leid treu, ja sogar zuversichtlich und fröhlich sind? Oder ist es bereits das Gerichtswirken Gottes, das unter den Glaubenden beginnt? Oder will Gott gerade denen die zukünftige Herrlichkeit und die Hoffnung geben und die Freude sogar darauf größer machen, wie es in 1. Petrus 4 steht. Liebe Brüder, wundert euch nicht über die Leiden, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn ihr in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Oder will sich Gott nur bei Auserwählten darin verherrlichen, indem er sie heilt, rettet, ihnen neues Leben schenkt? Noch leben wir ja in einer Welt, in der Satan der Fürst ist. Lässt Gott ihm da bis zu einem gewissen Grad freie Hand? Lässt er das Leid, die Krankheit zu, schickt sie aber nicht selbst? Ein leukämiekranker Freund sagte mir, dass die Frage, ob Gott seine todbringende Krankheit geschickt hat oder sie zugelassen hat, für ihn bedeutungslos ist. Reißt sich ein Kind von der Vaterhand los und gerät unter das Auto, dann ist die Frage unerheblich, ob der Vater das zugelassen oder verursacht hat. Fragen über Fragen, mit denen wir hier konfrontiert sind. Doch bleiben sie alle offen? Die Studienbibel kommentiert das Leben, seine Qualität und Quantität, also das Wie und das Wie lange des Lebens, ist kein Gut für sich. Also das Leben wird so lange von Gott erhalten, solange es einen Beitrag zur Erzählung von Gottes Wundertaten leistet. Wann diese Botschafterfunktion zu Ende ist, bestimmt allein Gott. Damit ist auch die Frage nach der Selbstbestimmung des Lebenden und des Lebensendes und die Frage nach der Sterbehilfe beantwortet. Schreibt ein Patient an seinen Arzt, der Herr Doktor: Ich bin in der zweiten Lebenshälfte, leide an hohem Blutdruck, Arterienverkalkung, an Angina pectoris. Weil ich weiß, dass ich ein schwaches Herz habe, befürchte ich nun täglich das Schlimmste. Der Arzt: Nach was? Schwaches Herz. Solange Sie leben, wird Ihr Herz wohl noch mitmachen. Das ist auch kein wirklicher Trost. Also wann unser Auftrag hier zu Ende ist, bestimmt allein Gott. Fest steht, der Herr ist gerecht. Er lässt doch niemanden im Stich. Er kennt uns und unsere Situation doch am allerbesten. Nichts betrifft uns, ohne dass es zuvor an ihm vorbeigegangen ist. Gott befindet sich gerade in unseren Bedrohungen, mittendrin. Das sind doch die Zusagen, von denen wir leben. Fest steht aber auch, dass ein Heilungswunder immer ein Zeichen war. Ein Zeichen war und heute ist. Ein Zeichen, das der Schaffung und Stärkung des Glaubens des Betroffenen und der Gemeinde dienen soll. Nicht mehr und nicht weniger. Und damit ist Heilung immer etwas, was Gott allein beurteilen kann und schenkt oder eben nicht schenkt. Wüssten wir es, wäre er nicht Gott. Dazu gehört auch das so unerklärliche, oft grauenvolle Leiden um Jesu willen, um seines Namens willen. Oder auch nur der leidvoll zu spürende Widerstand der Gottlosen gegen die Seinen. Die Studienbibel: Die so Verfolgten sind voller Kraft und Freude darüber, dass sie gewürdigt werden, für den Namen Jesus zu leiden. So ging es Paulus und anderen biblischen Zeugen. Und so berichten es viele Verfolgte unserer Tage. Hier liegt gerade im Leiden die Seligkeit, das Glück. In seiner Bergpredigt sagt Jesus: Selig, glücklich. Wohl denen, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wir wissen doch gar nicht, wie der Heilige Geist mit den Seinen umgeht, wie Jesus mit ihnen redet, sodass sie diese besondere Kraft bekommen, Zeugen für ihn zu sein, die Zuversicht nicht zu verlieren und durchzuhalten im Glauben bis ans Ende, oft in vorbildlicher Weise. Seine Gemeinde ist zum Leiden bereit, weil sie sich zu Christus hält und seinen Namen in der Welt bezeugt. Jesus hat sich mit ihr unlöslich verbunden. Er ist ihr Haupt und sie sein Leib. Er identifiziert sich mit ihr so sehr, dass ein von Krankheit gezeichneter Paulus sagen kann: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Die Erwartung auf die kommende Herrlichkeit gibt den Christen Kraft und einem Paulus sogar Freude. Nur deshalb können wir singen: In dir ist Freude in allem Leide. Anders als bei den Leiden, die ich selbst verschuldet habe, durch falsche Lebensführung, Unvorsichtigkeit, übertriebene Risikobereitschaft und anderes. Da stellt sich besonders die Frage nach Gottes Handeln, seinem Eingreifen, seiner Heilung, zumal er dem Sohn doch diese Gabe geschenkt hat und sie hat ausüben lassen und es noch tut, aber eben nicht immer und nicht überall. Wir haben es im Eingang gehört. Nach seiner Zeit, unabhängig davon, ob der Betroffene glaubt, vertraut, zuvor Buße getan hat oder in welchem Maße er das tut oder nicht tut. Schreibt ein Patient an seinen behandelnden Professor: Sehr geehrter Herr Professor, bei den Besuchen meines Hausarztes bin ich immer so frustriert. Ich berichte ihm meine ganze Krankheitsgeschichte in allen Einzelheiten und er reagiert überhaupt nicht darauf. Er sitzt einfach nur da und schweigt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er mir gar nicht zuhört oder sogar schläft. So still ist er. Ist das normal? Der Professor: Natürlich, das ist die ärztliche Schweigepflicht. Das hilft auch nicht wirklich weiter. Der einfache, unreflektierte Verzicht auf die Frage nach Gottes Handeln kann ja Fatalismus bedeuten. Fatalismus ist immerhin ein sich ergeben an den Willen, an das Schicksal, an irgendeine Sache und oder Umstand einer höheren Macht oder Allah oder. Hier steckt also Gleichgültigkeit, Laissez-faire, Resignation oder Passivität drin. Der Glaubende aber gibt sich Gott hin, willentlich und ganz, eben auch mit seinem Leid, seiner Krankheit. Ihn bitten wir um Heilung, auch stellvertretend, fürbittend und sind damit sehr aktiv. Das geht aber nur, wenn wir ihm ganz vertrauen. Wer in die jetzt laufende Gebetskette eingebunden ist, der weiß, dass das seine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Und das hat nichts mit Fatalismus zu tun. Nochmal zu Petrus. Liebe Brüder, wundert euch nicht über die Leiden, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste, denn dann werdet ihr, wenn ihr in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Hier fordert Petrus also dazu auf, mich durch all das nicht befremden, von einer fremden Macht verunsichern, irritieren zu lassen. Die Studienbibel: Lasst euch nicht aus der Bahn werfen, seid nicht enttäuscht. Leiden gehören für den Nachfolger Jesu wesensmäßig dazu. Es läutert, darum das Wort von der Feuersglut, den Glauben. Wer das bejaht, wird vor dem Leiden nicht fliehen. Ihm wird die Einstellung geschenkt, die ihm hilft, das Leiden zu durchstehen. Wir denken an die Märtyrer. Gott weiß es. Er ist da und das genügt. Das ist aktives Vertrauen und kein Fatalismus, kein sich ergeben an den Willen fremder Mächte. Wenn wir davon überzeugt sind, können wir beten. Herr, wir danken dir, dass wir dich haben, dass du uns umgibst und durchdringst mit deiner großen Liebe. Amen. Arthur Richter, der Gründer des Marburger Kreises, einer überkonfessionellen christlichen Arbeit, schreibt in einem seiner Rundbriefe über die Krankheit als Krisenzeit in unserem Leben: Wir müssen die Frage nach den Krisen, nach den Lebenskrisen tiefer ansetzen. In der griechischen Sprache heißt das Wort Krisis zunächst Scheidung. Es heißt aber auch Erprobung, Zwiespalt oder Entscheidung. Schließlich bedeutet es biblisch Gericht Gottes. Damit haben wir eine neue Bedeutung gefunden. In der Krise geschehen eben nicht nur der natürliche Übergang von einem Abschluss in den anderen, sondern Gott hält Gericht. Unter diesem Gesichtspunkt wird jede Krise unseres Lebens, jede Krankheit zu einem Aufruf, zu einem Anruf Gottes und zu einer Erprobung. Es soll sich erweisen, ob die Verbindung zu Gott so tragfähig ist, dass wir richtig entscheiden und leben können. Das gilt besonders für die plötzlich einbrechende Krise der Krankheit und des Todes. Gott benutzt Krisen, um etwas an uns Menschen zu bewirken. Wenn er einem Menschen begegnet, dann stürzt er ihn damit in eine Krise besonderer Art. Sie ist anders als die natürlichen Spannungszeiten. Die Begegnung mit Gott entscheidet über Sinn oder Nichtigkeit des Lebens und ist darum essentiell und wesentlich. Wir spüren, dass unser bisheriges Leben im Licht Gottes plötzlich anders aussieht, als wir es selber sehen. Wir merken mit Schrecken, dass wir in dieser Begegnung gewogen und gemessen und zu leicht befunden werden können. So ist es einmal dem Petrus gegangen. Er kannte den Meister und hatte schon viel Erstaunliches mit ihm erlebt. Aber in der besonderen Stunde eines überreichen Fischzugs befiel ihn der Schrecken vor dem Heiligen, ganz anderen. Seine Reaktion war nicht ein Lobpreis. Dazu war er gar nicht fähig. Plötzlich sah er sich selbst, wie er sich nie gesehen hatte. Und plötzlich konnte er die Spannung zwischen dieser seiner Art und dem Wesen Jesu nicht ertragen. Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. So ist es bis heute. Wir können lange über Jesus Bescheid wissen und vielleicht auch über ihn reden. Aber wenn er uns wirklich begegnet, dann weckt er das Gewissen auf. Und der Schrecken des Petrus befällt uns. Da mutet Gott einigen Menschen sehr viel zu. Es ist dann schwer, hinter harten Krisen die Liebe Gottes zu seinen Auserwählten zu erkennen. Den großen Männern seines Reiches hat Gott Erprobungen aufgelegt, vor denen wir zurückschrecken. Von Abraham bis Paulus und bis zu den Menschen unserer Zeit entspricht die Schwere der Krisen der Größe ihres Auftrags. Aber es gibt auch stille Männer und Frauen des Reiches Gottes, die Gott durch harte Krisen, feste Krankheit führt, krisenhafte Krankheit führt und ihnen damit Besonderes zumutet. Und schließlich ist das Sterben die letzte Krise. Und keiner weiß, wie er sie durchstehen wird. Alle Krisen unseres Lebens sollen uns auf das Sterben vorbereiten. Dann kann es sein, dass alle angelernten Erkenntnisse langer Jahrzehnte vom Sturm des Zweifels weggefegt werden. Langes Leiden oder Sterben kann den Menschen so verändern, dass nur noch der Grund stehen bleibt, der wirklich als krisenfest erprobt ist und zählt. Das Vertrauen auf die Liebe Jesu. Dann zeigt es sich, ob wir das Loslassen geübt haben. Wir sollten zeitig damit anfangen. Soweit Arthur Richter. Wir sollten zeitig damit anfangen, im Vertrauen auf die Liebe Jesu das Loslassen zu üben. Sie, die Liebe Jesu, ist der Schlüssel. Der Schlüssel, Krise, Leid, Krankheit und Tod zu durchstehen. Wir sind darin nicht allein. Alles geht zuerst an ihm vorbei. Er weiß um mein Ergehen besser als ich selbst, besser als die Ärzte und medizinischen Fachspezialisten, ja besser als ich selbst. Ihm will ich mich anvertrauen, mit meiner Gesundheit, mit meiner Krankheit, mit meinem Sterben. Amen.
Ich lese aus Psalm 39 die Verse 5 bis 8 und 13 nach der Übersetzung nach Bruns. Herr, erinnere mich an das Ziel meines Lebens und wie kurz das Maß meiner Tage ist. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Du hast meine Tage eine Handbreit gestaltet. Mein Leben ist wie nichts vor dir, ja nur ein Hauch ist alles, was Mensch heißt. Nur wie ein Schattenbild geht der Mensch dahin, er macht viel Lärm um nichts, er häuft sich Schätze auf und weiß gar nicht, wer sie erhält. Herr, was habe ich noch zu hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Herr, höre doch mein Beten, achte auf mein Rufen, schweige nicht, wenn ich weine, denn dein Gast bin ich doch, dein Schützling, wie alle meine Väter. Vielleicht kann uns zu Hause noch folgende Frage begegnen, wenn wir zur Ruhe kommen, dass wir die für uns beantworten. Wie sieht es aus mit der Hingabe meines ganzen Lebens, einschließlich meines Leides, meiner Krankheit und meiner Ängste?